Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die...
'79 war einiges los. Pink Floyd veröffentlichten ihr Konzeptalbum The Wall und die Village People landeten mit YMCA einen Welthit. Währenddessen musste der FC St. Pauli die damals zweigleisige zweite Bundesliga verlassen und Holstein Kiel stieg in eben jene auf. Von all dem bekam der spätere Trainer beider Vereine, Marcel Rapp, nicht viel mit, denn er erblickte im April das Licht der Welt. Im Gespräch mit Matthias von Calcio Culinaria blickt Yannick aber eher auf die jüngere Vergangenheit. Viel Spaß beim Hören.
Am zweiten Spieltag gastieren wir oder beziehungsweise der FC St. Pauli schon bei Holstein Kiel und deshalb hört ihr auch diese Folge schon sehr früh in der Saisonvorschau. Wir wollen mal gucken, was in dem einen Jahr oder der einen Saison, die wir uns nicht gesehen haben, bei den Störchen so passiert ist. Meinen Gast habt ihr schon häufiger hier gehört, deshalb sage ich einfach Moin Matthias.
Moin.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Ist gar nicht so lange her. Wir haben gerade im kurzen Vorgespräch so ein bisschen auf die Bilanz geguckt. Die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Aber ja, letztes Auswärtsspiel tatsächlich dann auch und letzte Begegnung gleichzeitig im April 25, noch gar nicht so lange her, wenn man das mit anderen Vereinen, mit denen ich hier spreche, vergleicht. Damals ein 2:1 Auswärtssieg für den FC St. Pauli. Auch das Heimspiel in der gemeinsamen Bundesliga-Saison hatte man damals gewonnen. Und du kannst uns ja mal ein bisschen mitnehmen, natürlich auch vielleicht mit einbeziehend, dass in dieser Zeit auch das Ende der Ära Rapp fällt, der jetzt bei uns an der Seitenlinie steht. Erzähl uns doch mal, was gibt es aus Kieler Sicht zu wissen über die letzte Saison und ja, allgemein die Zeit?
Ja, das war im Endeffekt die Saison, die man befürchtet hat. Aber was man eigentlich immer hofft, dass es nicht passiert, nämlich als Bundesliga-Absteiger und nicht so großer Verein, dass man dann irgendwie droht, doch Richtung dritte Liga zu trudeln. Die Saison begann gleich mit einer Niederlage in Paderborn, die nicht hätte sein müssen. Da hat man wirklich in der letzten Sekunde der Nachspielzeit das Tor zum 2:1 für Paderborn bekommen. Blöder Start, war aber spielerisch eigentlich ganz in Ordnung. Dann kam Bielefeld, die, so wissen wir am Anfang, noch richtig viel den Schwung des Aufstiegs hatten, gewinnen die auch nach einer Halbzeit von Holstein Kiel Grotte und die gewinnen dann 2:0 im Holsteinstadion. Dann bist du natürlich schon eigentlich katastrophal gestartet. Und dann kam zwar in Greuther Fürth der erste Sieg, das sah auch ganz ordentlich aus, aber man hat es eigentlich nie wirklich geschafft, so Konstanz reinzubekommen. Es gab dann zwischendrin mal eine Phase, wo man 3 Spiele hintereinander, Darmstadt, Nürnberg, Bochum, jeweils 1:1 gespielt hat. Dann wurde es aber wieder unbeständig. Und eigentlich erst so im Dezember ging das los. Da hat man dann gegen Braunschweig und Magdeburg, die ja direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt waren, unentschieden gespielt. Dann gegen Dynamo Dresden gewonnen. Dann direkt nach der Winterpause 2:0 gegen Paderborn gewonnen. Und da hatte man eigentlich so den Eindruck, das könnte was werden, dass man so ein bisschen raus aus diesem Strudel ist, auch mal wieder das Gefühl der Niederlage irgendwie loswerden. Und dann kam aber ein Spiel gegen Arminia Bielefeld, wo man 2:0 führt und dann Elfmeter mit Platzverweis. Ivan Nekic hatte damals noch den Schiedsrichter nicht angespuckt, aber ihm vor die Füße gespuckt. Und irgendwie war das so ein Spiel, was irgendwie schon so ein negatives Gefühl verbreitet hat, wo man eigentlich gesagt hätte, wenn man das gewonnen hätte, hätte man so eine gute Bilanz gehabt. Dann kam halt so eine richtige Niederlagenserie, Greuther Fürth, Hannover, Schalke und dann Ende Februar 26 in Karlsruhe 1:3 verloren. Und danach folgte dann die Entlassung von Marcel Rapp. Und ich glaube, das war gar nicht so nur das Sportliche, aber man hatte so den Eindruck, dass die Mannschaft vom Kopf her einfach das nicht geschafft hat, sich so richtig zu befreien, also dieses loszuwerden, dass man halt droht, in die dritte Liga abzurutschen. Und dann folgte der Wechsel auf Tim Walter. Das Wiedersehen mit Tim Walter, den hatten wir ja schon mal eine Saison und ist ja durchaus ein spezieller Typ. das hat auch nicht gleich geklappt. Also in seinem ersten Spiel gegen Elversberg war es zwar ein 1-1, dann folgten aber nochmal zwei Niederlagen. Aber wie Tim Walter denn ist, hat er dann trotzdem gesagt, dass das eins der besten Spiele war, was er je gesehen hat. Er neigt ja manchmal zu Superlativen, aber irgendwie hat er die Mannschaft damit gecatcht. Ja, dann in Bochum, wichtiger Sieg. Und dann folgte einfach mal eine, ich glaube 7 Spiele waren es, die man nicht verloren hat. Und dann plötzlich vorzeitig den Klassenerhalt geschafft hatte. Ja gut, der Saisonabschluss waren dann nochmal 2 Niederlagen gegen Magdeburg und Dresden, aber die waren dann plötzlich egal. Und das hätte man zwischendrin nicht gedacht, dass man schon 3 Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt ja unter Dach und Fach bringt. Aber so insgesamt war das natürlich eine Saison, in der ganz vieles einfach nicht gepasst hat. Ich glaube, das war ganz viel vom Kopf her. Dann haben die Transfers teilweise nicht so funktioniert, wie sie sollten. Und dann ergibt eins das andere und ja, man ist im Endeffekt nur froh, dass man den Klassenerhalt geschafft hat.
Das glaube ich. Also es sei ja zwischenzeitlich, man hat das ja so ein bisschen auch verfolgt, wie es euch so nach dem Abstieg ergeht. Und es sah ja zwischendurch schon so ein bisschen aus, als könntet ihr das Schicksal eines SC Paderborn zum Beispiel von damals teilen, da so direkt durchgereicht zu werden. Habt euch dann aber, wie du gerade geschildert hast, gefangen. Am Ende ist es Platz 12 geworden. Seit Anfang des Jahres seit Februar ist Tim Walter da. Ja, der war zuletzt in der Saison 18-19 schon mal bei euch Trainer. Wenn wir die Diskografie damit so ein bisschen abschließen, die vergleichsweise kurze, können wir direkt ins Management gehen und nochmal ein bisschen genauer über Marcel Rapp sprechen. Erläutert doch mal genau, wie genau kam es dann nach, ja, ich glaube, er war seit 21 war er da. Ja, wie kam es zu der Trennung und wie zufrieden seid ihr bisher mit Tim Walter?
Ja, ich glaube, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen erläutert, dass man wohl in der Führung den Eindruck hatte, dass die Mannschaft sozusagen wirklich diesen, also ich hasse eigentlich dieses, braucht einen neuen Impuls, aber wirklich der Mannschaft fehlte einfach das Selbstbewusstsein. Das war halt, sobald irgendwie eine Niederlage war oder die sich andeutete, merktest du, dass bei denen irgendwas im Kopf zu rattern begann. Und ich glaube, am Fachlichen ist das überhaupt nicht gescheitert. Generell auch hat Marcel Rapp hier natürlich, dadurch, dass er den für uns historisch ersten Bundesliga-Aufstieg geschafft hat, bei ganz, ganz vielen Leuten sowieso einen Stein im Brett gehabt. Und was soll man da sagen? Der hat hier wirklich bis zu seiner Entlassung gute Arbeit geleistet, hat das ja auch geschafft, Spieler einfach ja aufzubauen. Hat er auch den Beinamen hier bekommen, damals in der Aufstiegssaison, der Bessermacher. Und das war, glaube ich, eine große Stärke. Und auch menschlich war das einfach ein astreiner Typ. Ich bin persönlich mit ihm auch sehr gut klargekommen. Mich freut das insofern dann auch, dass er hier im Norden geblieben ist, weil er irgendwie sich auch so ein bisschen, obwohl sein Dialekt immer noch unverkennbar nicht aus dem Norden stammt, er doch so ein bisschen Norddeutscher geworden ist. Und das konnte man hier halt so über die Jahre beobachten, wie das so vonstatten gegangen ist. Und ja, das hat mir persönlich auch irgendwo ein bisschen leid getan, als er dann entlassen wurde. Aber naja, Fußball oder das Fußballgeschäft, da geht es halt nicht darum, ob jemand menschlich ein guter Typ ist, sondern da geht es am Ende einfach nur darum, was die Ergebnisse sind. Und im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass es irgendwo funktioniert hat. Und ich glaube, da brauchte man dann auch so einen wie Tim Walter, der einfach, ja, sich einfach hinstellt und sagt, ja, wieso, das ist das Beste hier. Und auch die Mannschaft einfach wieder so, ja, so mit Selbstbewusstsein volltankt, dass die plötzlich wieder gewinnen und dass die ein Spiel einfach auch mal über die Zeit kämpfen. Ich glaube, sehr bezeichnend war das Spiel auswärts bei Hertha BSC, was schon so, ja, fast der Klassenerhalt war, wo man wirklich 1-0 gewinnt und sich im Nachhinein fragt, wie kann das denn angehen? Ich glaube, es war, also viel mehr als 2 oder 3 Torschüsse hatte Holstein nicht, aber es wurde halt wirklich gekämpft. Das war kein schönes Spiel, aber es waren halt 3 Punkte und genau das braucht man dann natürlich in so einer Situation. Und naja, ich glaube, es wird interessant, wenn Tim Walter jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit hat und halt seinen Walterball ein wenig implementieren kann. Aber man muss natürlich auch in Anführungsstrichen Tim Walter ertragen. Es ging ja schon eine Pressekonferenz mit ihm sehr viral, die er bei uns gehalten hat, wo er dann so als Antwort auf eine Frage dann sehr schön abgelesen die Frage und sowas gebracht hat. Ich glaube, er ist einfach der Mannschaft gut tut, aber ja, alles Weitere muss man dann sehen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den Menschen Tim Walter kriegst du nicht mehr geändert, aber so wie du es ja beschreibst, kann er zumindest gerade sportlich der KSV weiterhelfen. Ich bin jetzt auch in den Abschied oder den Abgang von Marcel Rapp nur nochmal so reingegangen, weil es ja doch eine relativ lange Zeit war, aber habe jetzt so verstanden, dass es am Ende ja dieser typische Fußballimpuls war, es funktioniert nicht mehr, die Mannschaft ist irgendwie moralisch am Boden. Ja, geh ruhig rein.
Ich glaube schon, dass Holstein da ein Verein ist, der relativ lange wartet. Und irgendwie hofft man auch immer, dass genau dieser Weg, den Holstein ja normalerweise macht, es gab auch mal vor ein paar Jahren unter Kalle Neitzel, der ja auch bei euch im Verein gelandet ist, gab es mal eine Phase, wo es 13 Spiele ohne Sieg gab. Was ja normalerweise auch so safe eigentlich ein Rauswurf wäre bei vielen Vereinen. Hm. Da hat man aber bei Holstein dann damals wirklich auf die Mannschaft gehört, die gesagt hat, nee, macht bitte mit diesem Trainer weiter, wir hatten nie einen besseren. Ja, da hat man natürlich auch ein bisschen drauf gehofft bei Marcel Rapp, einfach auch, weil er den Aufstieg geschafft hat. Und der Aufstieg bei Holstein Kiel war ja auch kein zusammengekaufter Aufstieg. Das war eine Mannschaft, die er wirklich entwickelt hat und auch, naja, immer noch mal so ein Puzzlestück auch verändert hat. Und das war das, weshalb man ihm das, glaube ich, gewünscht hat, dass er noch irgendwie den Turnaround schafft. Aber als die Leitung dann wirklich den Eindruck hatte, dass er vielleicht auch nicht mehr die Mannschaft oder vielleicht die Köpfe der Spieler, ich finde dieses, die Mannschaft nicht erreichen, ist immer so, was soll das bedeuten, aber nicht mehr das schafft, wirklich in den Köpfen der Spieler was zu bewirken, dass man da dann gesagt hat, nee, wir müssen jetzt reagieren, weil ein Abstieg für Holstein Kiel, gerade angesichts der Tatsache, dass wir ja jetzt auch 4 Umbaujahre vor uns haben, eine Katastrophe gewesen wäre.
Okay, danke noch für die weiteren Erläuterungen. Ich meine, das mit dem lange Zeit lassen und dann am Ende den Bundesliga-Trainer und dann Abstiegstrainer dann doch zu verabschieden, das kennen wir hier ja auch. Da hat man sich das auch nicht direkt so leicht gemacht mit Blessin, bevor dann, wie schon erwähnt, Rapp kam. Ist ja auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen und alle haben sich gefragt, wann entscheiden sie sich denn jetzt mal? Aber gut, nun haben wir jetzt wenigstens auf beiden Seiten hier Klarheit, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht und können dann mal schauen, was da kommt oder eben auch nicht kommt.
Ja, bei Walter war es ja auch so, dass der ja tatsächlich auch nur bis zum Saisonende erstmal einen Vertrag hatte. Und dann war es ja auch nicht so, dass er in dem Moment, wo der Klassenerhalt feststand, dass dann gesagt wurde, so, und jetzt wird der neue Vertrag unterschrieben. Das ist ja auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und er hatte ja auch so ein bisschen Bedingungen gestellt, die jetzt nicht nur Gehaltsvorstellungen waren. Also er hat vieles gelobt und so. Aber zum Beispiel sagt er auch, im NLZ könnte man auch ein paar Dinge verändern. Und ja, das ist schon ganz interessant, dass er den Verein anscheinend nicht nur auf der Ebene, wo er sozusagen direkt eingreifen kann, also Spielermaterial beeinflusst, sondern dass er dann auch sagt, ja, vielleicht auch die Infrastruktur nochmal optimieren.
Okay, also Tim Walter hat Großes vor in Kiel, merke ich schon.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Gibt es denn, wenn wir noch auf der Ebene bleiben, weitere Personen, die du da noch erwähnen möchtest, die rund um Tim Walter dann noch wichtig sind für den sportlichen Betrieb, sage ich mal?
Ja, also erstmal hat er ja 3 Co-Trainer, das ist ja auch schon mal interessant. Und dann natürlich Olaf Rebbe, der ja Carsten Wehlmann vor einiger Zeit abgelöst hat. Mhm. Muss man schauen, letzte Transferperiode oder also letzte Saison nicht mit allen Transfers so Glück gehabt. Dann natürlich auch ein bisschen das Pech gehabt, dass sich einige Leistungsträger dann doch als verletzungsanfälliger erwiesen haben, als man das gehofft hatte. Also da sind schon einige angedachte Führungsspieler dabei gewesen. Kalle Johansson als Abwehrleader eigentlich die meiste Zeit nicht gespielt. Steven Skripski auch immer wieder verletzt gewesen. Und Alexander Bernhardsson, der jetzt für Schweden mit bei der WM war, auch der hatte zu häufig Probleme mit Verletzungen. Und das sind natürlich 3 Spieler, die bei einem Verein oder bei einer Mannschaft wie Holstein Kiel, wenn die fit sind, das ist unglaublich viel mehr Power, die denn da vorhanden ist. Und wenn die fehlen, hat man halt ein riesiges Problem. Aber das ist wahrscheinlich das, was man auch manchmal dieses Risiko eingehen muss, weil ansonsten die Spieler wahrscheinlich auch für Holstein Kiel nicht finanzierbar wären. Und naja, jetzt die Transfers jetzt zu dieser Saison stimmen einen erstmal vorsichtig positiv. Es ist natürlich so, dass das ein sehr internationaler Mix ist, der da kommt. Aber ja, muss ja nichts Schlechtes sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel gleich 2 Japaner plötzlich im Team mit Sekine und Abe, wobei der eine leider im Moment auch verletzt ist direkt. Aber Hiroki Sekine hat in den Testspielen schon mal einen sehr guten Eindruck gemacht als rechter Verteidiger. Und ja, Georgi Kvilitaja aus Georgien. Das sind dann so Spieler, die Olaf Rebbe so ein bisschen aus dem Hut gezaubert hat. Und wenn die funktionieren, dann ist natürlich alles gut. Und ja, zunächst einmal, warum soll man da nicht positiv an die Sache gehen? Sind auch wieder einige Talente dabei, die Rebbe verpflichtet hat. Also Moritz Reimers von eurem Lokalkonkurrenten HSV galt da so, glaube ich, als sehr großes Talent. Der hat ja jetzt auch U19-EM mitgespielt. Ja, muss man mal so ein bisschen schauen, ob der Mix diesmal besser passt als in der letzten Saison.
Ja, ich würde dann gleich noch einen Namen ergänzen wollen, weil das sicherlich, wenn man so auf die Transferliste schaut, der ist der sicherlich den meisten was sagt. Sebastian Schonlau kommt aus Kanada zurück, ablösefrei und spielt dann bei euch in der Innenverteidigung. Wie überrascht warst du denn da?
Im Endeffekt schon überrascht, aber ein bisschen konnte man das fast so ein bisschen ahnen. Ist ja ein absoluter Walter-Spieler, war in Kanada ja irgendwie nicht so wirklich zum Einsatz gekommen. Guter Kumpel von Jonas Meffert. Das ist so, man hätte nicht mit dem Namen gerechnet und das haben auch einige Leute gesagt, ach Gott, wie kann man den denn verpflichten? Stichwort Verletzungsanfälligkeit. Ist ja jetzt leider auch gleich passiert im ersten Testspiel, wo er mitgespielt hat, hatte er sich ja eine muskuläre Verletzung geholt. Mhm. Hat jetzt im Trainingslager nur individuell trainiert. Wahrscheinlich auch genau dieses Ding, wenn der spielt, dann ist es natürlich für Holstein Kiel ein wirklich großer Name, der, glaube ich, auch wirklich dem Team weiterhelfen kann, weil er einfach den Fußball von Walter kennt, weil man dann mit Schonlau und Jonas Meffert natürlich zwei Spieler, die direkt voreinander auf dem Feld stehen, dann hat, ja, man war schon so ein bisschen überrascht, man hat das eher so vielleicht im Spaß mal gesagt, naja, könnte man ja Schonlau holen, der kommt ja nicht zum Zug und Walter kennt ihn ja, aber ich glaube, so wirklich ehrlich hat man nicht mit ihm gerechnet.
Okay, also schon eine kleine Überraschung, wenn auch durch die Verbindungen ein bisschen nachvollziehbar. Dann würde ich noch kurz, bevor wir hier diese ganzen Namen und so abschließen, einmal noch reingehen bei Olaf Rebbe. Der wird ja jetzt gleichzeitig als Geschäftsführer Sport und als Vizepräsident geführt. Ist das soweit korrekt oder hat er das eine Amt abgegeben zugunsten des anderen?
Nein, das ist so, das Präsidium bei Holstein Kiel aus dem Geschäftsführer Sport, dem kaufmännischen Geschäftsführer und dem eigentlichen Präsidenten besteht. Das ergibt dann das Präsidium bei Holstein Kiel.
Okay, gut zu wissen. Das noch als Ergänzung wollte ich ganz gerne klar haben. Wir sind jetzt schon mitten in die Besetzung reingerutscht, übers Management in die Besetzung. Gibt es da noch was von deiner Seite zu ergänzen? Du warst ja jetzt auch, hast du mir im Vorgespräch gesagt, mit im Trainingslager. Wie sind denn da deine Eindrücke von den Spielern, die Stand heute 21.07., wenn die Leute das hören, ist es ja entweder noch Mittwochabend der 22. oder Donnerstagmorgen, also relativ zeitnah, die Eindrücke, die du uns jetzt hier teilst. Ja, was sind deine Eindrücke vom Team, was bisher Stand heute da ist?
Gar nicht so schlecht. Ich finde es erstmal sehr interessant. Bei den Torhütern hat man ja Jonas Krumrei per Laie nach Osnabrück abgegeben. Der hatte ja letzte Saison, das war ja die erste Amtshandlung von Tim Walter gewesen, Timon Weiner wieder ins Tor zu stellen. Mhm. Hat das dann auch sehr ordentlich gemacht. Also ich erwähnte vorhin ja schon das Spiel bei Hertha BSC und da hat er sich absolut die Note 1 verdient. Ohne den hätte man dieses 1:0 nicht über die Zeit bekommen. Hatte dann aber natürlich das Problem, dass man mit Jonas Krumrei einen Torhüter hatte, der eigentlich so gleich auf war und auch spielen wollte. Und da gab es auch schon mal Gerüchte, dass da vom FC Basel ein Angebot war. Und deshalb war das, glaube ich, eine sehr clevere Laie, den jetzt erstmal nach Osnabrück zu verleihen, weil man dadurch ihm natürlich auch Spielzeit gibt. Aber es wurde vorher der Vertrag verlängert. Also behält man den auch irgendwo im Verein. Und dafür ist Leo Rotenhagen, der auch, glaube ich, schon seit 7 Jahren im Verein ist und aber erst 19 Jahre alt ist, als wahrscheinlich Nummer 2 hochgezogen.
Okay.
Der trainiert schon seit, ich glaube, 2 Jahren bei den Profis mit und wurde von Patrick Borger, der ja auch einigen St. Pauli-Fans noch was sagen dürfte, eigentlich so ein bisschen nach und nach auch privat aufgebaut. Der gilt als Riesentalent, soll auch Anfragen von anderen norddeutschen Vereinen gehabt haben, aber wurde bei Holstein halt jetzt nach und nach entwickelt und ja, jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo er sich dann endgültig beweisen darf. Sebastian Schonlau waren wir schon drauf eingegangen, dass man da noch nicht so viel sehen konnte. Die beiden Japaner habe ich schon erwähnt. Muss mal selber so ein bisschen im Kopf durchgehen. Guillermo Balzi, das war noch ein Transfer, der dann ins Trainingslager nachgereist ist. Das gibt es bei Holstein Kiel dann auch nicht so häufig. Der kommt nicht aus Argentinien. Ich glaube, bisher gab es einen einzigen Argentinier bei Holstein Kiel. Das war der Bruder von Sergio Zarate. Das sagt vielleicht einigen Leuten auch noch was. Ariel Zarate. scheint ein sehr spielfreudiger Typ zu sein fürs offensive Mittelfeld. Könnte auch dafür da sein, ich erwähnte ja vorhin bereits, dass Steven Skripski natürlich eigentlich so gesetzt ist, aber dann halt leider auch manchmal verletzt ist. Und da hat man jetzt mit Balzi, glaube ich, einen sehr interessanten Spieler, der vielleicht auch mal, wenn Skripski ausfällt, dafür Wirbel sorgen kann. Ferid Alidou sagt einigen Hamburgern sicherlich auch noch was.
Mhm.
Dessen Karriere war ja auch böse ins Stocken geraten. Und mal gucken, ist jetzt von Kaiserslautern zu uns gewechselt. Ja, Moritz Reimers hatte ich schon. Quilitaya hatte ich erwähnt. Und das sind im Endeffekt auch die Neuzugänge. Was natürlich noch die große Frage ist, ist Alexander Bernhardsson. Wenn er fit ist, glaube ich, vielleicht sogar der beste Rechtsaußen in der zweiten Liga. War ja jetzt auch, was ich auch schon erwähnte, mit Schweden bei der Weltmeisterschaft und hat auch wirklich Einsatzzeiten gehabt. Da gab es jetzt das Gerücht, wobei sich das jetzt wohl zerschlagen hat, dass da ein Angebot vom FC Kopenhagen da sein soll. Ich glaube, dadurch, dass er noch bis 27 Vertrag hat, also letzte Sommerpause, wo man ihn noch verkaufen könnte, wird er wahrscheinlich Holstein Kiel noch verlassen, auch wenn es so war, dass da auch in der Vergangenheit Holstein Kiel manchmal den anderen Weg gegangen ist, dass man gesagt hat, nee, der ist noch zu wertvoll, also Shuto Machino als Stürmer, den hat man auch sozusagen bis zum Ende, bis man dann kein Geld mehr für ihn bekommen hat, gehalten, aber andererseits ist man dann mit ihm aufgestiegen und das ist natürlich auch immer so ein Ding, was bringt dann am Ende mehr Geld, wenn man vielleicht den Aufstieg wieder schafft, wenn man daran glaubt, weiß ich nicht, ob man das aktuell bei Holstein Kiel tut oder ob man jetzt zusieht, dass man ihn auch durch die, ja, den Marktwert, der durch die WM ja nochmal deutlich gesteigert sein dürfte, jetzt nochmal versucht, da ein paar Millionen rauszuholen. Das ist halt die Frage, also ich persönlich, ohne dass ich das jetzt irgendwie unterfüttern kann, gehe davon aus, dass er Holstein Kiel noch verlässt.
Ist ja immer so eine Abwägungssache, ne? Also klar, ab einem gewissen Betrag muss man als ein Verein wie Holstein Kiel oder natürlich auch der FC St. Pauli auch einfach schwach werden ein Stück weit. Oder da kann man sich das dann nicht mehr erlauben, einen Spieler zu halten, wenn da ein gewisser Betrag im Raum steht, könnte ich mir vorstellen. Auch wenn die sportliche Perspektive, die ja auch nie eine Garantie sein kann, ne? Ich meine, das Geld auf dem Konto ist dann irgendwie ein bisschen verbindlicher als eine ja doch irgendwie möglicherweise nicht ganz so konstante Leistung oder gar potenzielle Verletzung eines Spielers. Kann ich schon verstehen, dass man da dann ab und zu abwägen muss. Okay, dann würde ich sagen, wir schließen den Bereich Management und Besetzung und so weiter ab und gehen ins Backstage. Und da interessiert uns die Frage, was wir denn für ein Stadion erwarten, wenn wir schon am zweiten Spieltag zu euch kommen. Ich habe mich auf der Seite, die es extra dazu gibt, auf der Holstein Kiel Homepage ein bisschen umgetan. Es gibt ein Bautagebuch, was euer Maskottchen führt, das immer so ein bisschen erzählt, was jetzt so gerade so passiert ist. Und ich habe gelernt, die Tribüne, die quasi vom Gästeblock aus gesehen rechts gestanden hätte, ist jetzt komplett weg und ihr macht quasi das gleiche Prinzip dann perspektivisch wie wir, eine Tribüne weg, wieder hoch, eine Tribüne weg, wieder hoch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das neue Stadion, also die Baupläne kann man sich auch auf dieser Stadionumbauseite angucken, das sieht schon sehr futuristisch aus, sage ich mal. Natürlich wird es im Vereinssprech dann so als Fusion aus Tradition und Moderne verkauft. Weiß nicht, wie sind deine Eindrücke zum Umbau und zu dem Stadion, was dann da am Ende stehen soll, was ja immerhin 7000 Leute mehr fassen wird als jetzt gerade das Stadion.
Ja, ich glaube erstmal, es ist irgendwo, so gern man spricht immer von der geliebten Bruchbude in Kiel, aber irgendwann wird es einfach mal Zeit, dass man da auch den Schritt geht. Ich glaube, das Stadion ist im Endeffekt das Letzte, was noch nicht auf dem Level ist, wo die Mannschaft schon ist. Also es hat sich viel im Verein getan, aber das Stadion ist halt immer noch das Stadion, was es immer war. Und du sagtest schon, es ist tatsächlich die Tribüne, die dann vom Gästeausblock auf der rechten Seite nicht mehr existiert, plus ein Flutlichtmast ist auch schon runtergeholt worden. Dafür sollen dann provisorische Flutlichtmasten entstehen. Das Einzige, wo man wirklich so ein bisschen, glaube ich, als Holstein-Kiel-Fan manchmal so ein bisschen denkt, so, oh Mensch, schade, dass man es nicht erhalten kann, ist die Haupttribüne, weil die natürlich älter ist als der ganze Rest. Diese Stahlrohrtribünen auf der Nord- und auf der Westseite, also die Heimtribüne, also und ja, die Gegengrade, das sind im Endeffekt funktionelle, mehr oder minder funktionelle Stahlrohrtribünen, wo man wirklich keinen emotionalen Bezug zu hat. Ein paar Fans haben da ja schon mal festgestellt, dass das vielleicht auch durchaus baufällig war an ein, zwei Stellen. Naja, deshalb, man muss einfach diesen Schritt gehen und ja, wie an vielen Standorten, ich glaube, Karlsruhe war es genauso, ist das auch diese Diskussion, die begleitet einen schon seit, ja, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Es hieß auch damals, wenn das und das passiert, dann rollen die Bagger sofort und nichts passiert. Und naja, jetzt geht's los. Die Nordtribüne ist schon weg. Da wird jetzt erstmal alles vorbereitet. Und da entsteht dann tatsächlich die neue Haupttribüne, wo dann auch so erstmals im Holsteinstadion VIP-Logen sind. Sowas gab es bisher ja nicht in Kiel. Dann geht's, wie du sagtest, reihum. Da wird teilweise, deshalb haben sie die Tribünenelemente, die jetzt auf der Nordtribüne waren, die wurden zunächst einmal nicht irgendwie entsorgt, sondern damit entstehen teilweise während des Umbaus dann auch wieder provisorische Tribünen. Wenn irgendwo eine Tribüne gerade weggerissen wurde, aber man da noch den Platz braucht, dann entsteht erstmal da wieder eine Stahlrohrkonstruktion. Naja, aber im Endeffekt geht es halt Stück für Stück jetzt voran. Im Sommer 2030 soll die Eröffnung sein. Ja, wie die das jetzt verkaufen als Symbiose aus Tradition und Moderne. Ich habe auch gelesen, es hätte maritime Anklänge.
Ja, das Dach soll irgendwie an den Schiffsbau erinnern. Habe ich auch nicht gesehen, aber es liest sich natürlich gut.
Ja, und wenn es so ist, dann nehme ich es gerne. Man muss einfach sagen, was mir persönlich und ich glaube auch ganz vielen Fans von Holstein Kiel sehr wichtig ist, dass man einfach an diesem traditionellen Standort geblieben ist. Seit 1911 ist da zunächst der Holsteinplatz, dann das Holsteinstadion. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass diese Diskussion um einen Neubau schon seit Jahrzehnten läuft und zwischendrin sah es so aus, als wenn irgendwo auf der grünen Wiese gebaut wird. Und naja, damit verkauft man ja auch viel Seele eines Stadions, wenn das halt nicht mehr irgendwo relativ in der Stadt steht und an dem traditionellen Standort, sondern dann irgendwo außerhalb von Kiel an einer Bundesstraße oder Autobahn. Das will man ja nicht wirklich.
Nee, klar.
Darüber bin ich erstmal sehr happy. Wir haben ja diese Interessengemeinschaft Holsteinstadion, die sich vor einigen Jahren gegründet hat. Auch ein Verein, dem das natürlich um die Gestaltung des Neubaus geht, aber denen das halt auch immer ganz wichtig ist, dass alle Fans den Fußball da genießen können. Dass dann auch ja einfach an Dinge gedacht wird wie Inklusion und so weiter. Und die hatten auch viele Ideen, wie zum Beispiel die ja, neue Westtribüne aussehen soll. Und da bekommen wir jetzt erstmals wirklich eine richtig schöne Stehplatztribüne mit einem ordentlichen Winkel. Das war ja im alten Stadion, was jetzt nach und nach verschwindet, einfach ein Riesenproblem, dass bis auf der Osttribüne, wo er dann steht, die Tribünen einfach einen absolut beschissenen Winkel haben, was dazu führt, dass man, wenn man an bestimmten Stellen steht, gar nicht das Spielfeld sehen kann. Und ich denke, ich das jetzt alles zu sehr beschreibe. Du sagtest ja schon, man kann sich das alles im Internet angucken. Einfach mal anschauen und dann sieht man, dass da halt einige Dinge wirklich im Vergleich zum jetzigen Stadion deutlich besser sein werden und gar nicht besser sein werden aus Sicht von modernes Stadionerlebnis in Klammern Logen und was weiß ich, sondern dass wirklich so die Ideen, die diese Interessengemeinschaft Holsteinstadion, die ja im Endeffekt auch zu einem guten Teil die aktive Szene vertritt, dass die da umgesetzt wurden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, weshalb sich alle noch ein bisschen mehr auf diesen Umbau freuen, weil dadurch einfach ganz andere Sachen möglich sein werden. Dieser mangelhafte Winkel der Stehplatztribünen führt ja nicht nur dazu, dass man da nicht so gut sehen kann von jedem Platz. Aber zum Beispiel auch Choreos. Die waren auch manchmal, wenn man relativ einen niedrigen Standpunkt im Stadion hatte, konnte man teilweise die Choreos gar nicht sehen, was da auf der West gemacht wurde. Oder man sah da, dass da eine Choreo ist, aber wenn da irgendwelche ja, Schriftelemente drin waren, konnte man das teilweise nicht lesen, wenn man relativ weit unten stand oder saß. Und naja, anderer Winkel bringt einfach viel, viel mit sich und es ist am gleichen Standort. Es sollen jetzt nur Sachen kommen, wie dass zum Beispiel auch mal ein Holstein-Museum kommen soll, was ja auch bei einem Verein, der eine gewisse Tradition und Geschichte vorweisen kann, gar nicht so verkehrt ist, dass sowas einfach mal sichtbar wird. Man hatte in Kiel einfach das Problem, dass Holstein lange Zeit eigentlich so ein bisschen, ja, unter dem Radar geflogen ist. Also es wurde ja auch kein toller Fußball gespielt in den 90ern. Man war ständig von der Pleite bedroht. Und da hat man dann so gesagt, ja, hier aber deutscher Meister 1912. Und dann haben alle gesagt, so ja, und was ist das heute? Also man war ja teilweise mit so Vereinen wie TSV Altenholz oder TuS Velde auf einem Level. Das sagt, glaube ich, vieles aus. Und jetzt einfach durch die erfolgreichen letzten Jahre ist es jetzt auch so, dass einfach diese Geschichte, die der Verein hat, einfach wieder sichtbarer wird. Die eine Zufahrtsstraße zum Stadion, die dann ja, wenn sie denn fertig ist, die Zufahrtsstraße zur Haupttribüne sein wird, der ist halt ja auf eine Faninitiative im Endeffekt hin, wo ganz viele Leute natürlich noch dran mitgewirkt haben, wird Ernst-Möller-Straße heißen. Und Ernst Möller ist damals der ja, Torschütze zum 1:0, mit dem Holstein Kiel halt deutscher Meister geworden ist, benannt.
Okay.
Solche Dinge passieren jetzt halt und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist schön und das führt einfach dazu, dass dieser Verein einfach auch wieder ein bisschen anders in der Stadt verankert wird. Also in dieser Zeit, wo halt der Fußball nicht erfolgreich war, da wird man eher müde belächelt, wenn man sagt, man ist Holstein-Fan, weil man ja auch mit dem THW ein Aushängeschild in der Stadt hatte.
Mhm.
Und naja, es ist, glaube ich, auch wichtig, weil ja, durch diesen Erfolg, den Holstein hatte, könnte man ja auch quasi so einen Holstein 2.0 irgendwie daraus züchten. Gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wir brauchen diese Tradition nicht und das passiert schon im Verein. Ja, das sind so Dinge, die jetzt ja nicht Steine sind oder so, aber die halt mit diesem Stadionneubau zusammenhängen. Ja, es ist irgendwie witzig, dass ein Neubau irgendwie zu mehr Tradition führt. Aber hängt halt auch damit zusammen, was ich ja sagte, dass es einfach am selben Standort ist.
Okay, da haben wir diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne, die sich eigentlich optisch im Stadion widerspiegeln soll, aber wie du gerade geschildert hast, eigentlich viel mehr hinter den Kulissen passiert, dass man eben sagt, okay, wir sind ja in der Moderne angekommen in vielen Bereichen, jetzt ist das Stadion dran und trotzdem vergisst man nicht, wo man herkommt, wie man immer so schön sagt. Danke für deine Erläuterung. Klar, man kann sich das auf der Seite noch genauer angucken, aber mir ging es jetzt vor allem darum, wie das denn von euch als Fans so wahrgenommen wird.
Klares Endlich.
Okay, ja gut, eine stahlrote Tribüne, wie du gesagt hast, weint man jetzt auch weniger eine Träne nach, das stimmt schon. Gut, das wäre mein Teil zum Backstage-Bereich gewesen. Gibt es denn sonst noch Themen, die euch beschäftigen, die du hier mit uns teilen wollen würdest?
Ja, ist tatsächlich gerade was aufgeploppt, was, glaube ich, das nächste Jahr noch ziemlich prägen wird. Unser Präsident Steffen Schneekloth wird nur noch bis Ende Juni 2027 Präsident sein, ist dann 10 Jahre Präsident gewesen und hat jetzt kürzlich bei meinem Arbeitgeber, den Kieler Nachrichten, hat er ein Interview gegeben, wo er einfach mal gesagt hat, eine Ausgliederung der Profiabteilung ist unausweichlich.
Oh, oh, oh.
Und das hat natürlich nicht bei allen Menschen zu großer Begeisterung geführt. Der Block 501, was ja bei uns der Dachverband der Fans ist, hat sich da sofort zu positioniert. Gut, dass die Ultras sich dazu natürlich positionieren, ist nicht auf der Hand. Also es kam nicht so wirklich gut an, vor allem so dieses, dass es unausweichlich sei. Es gibt ja durchaus auch andere Modelle, wie man vielleicht Geld generieren kann. Hintergrund der ganzen Sache ist auch der Stadionneubau, denn es war immer so, dass für den Stadionneubau 75 Millionen veranschlagt wurden, wo auch die Stadt und das Land Geld mitzugeben, ein privater Sponsor auch noch. Und für diese 75 Millionen kriegt man einen sogenannten veredelten Rohbau. Man wird aber nochmal circa 15 Millionen reinstecken müssen, dass es ein Stadion ist, was dann auch wirklich ausgestattet ist, was spielbetriebsfähig ist und so weiter. Und das ist natürlich schon eine gewisse finanzielle Belastung und auch ein finanzielles Risiko. Zudem plant man eine Erweiterung des Nachwuchsleistungszentrums, wo auch die Holstein Women mit dann endlich ein Zuhause finden sollen. Das ist nämlich, die wurden sehr lange eher stiefmütterlich behandelt.
Hm.
Da will man ja eigentlich auch ein bisschen mehr schaffen und die wird man dann mit ins NLZ holen. Aber das wird so ein bisschen von den Fans kritisiert, dass das, weil da war die aktive Fanszene auch immer sehr hinterher, auch die Frauenmannschaft zu supporten und die auch ja sichtbar zu halten. Es gab ja mal sogar Pläne von der Vereinsführung, die Frauen ganz aus dem Verein auszuschließen. Insofern natürlich interessant, dass jetzt man das als Begründung für die Ausgliederung nimmt, dass man die ja gerne professionalisieren möchte. Mag ja auch wirklich so sein. Aber das ist jetzt auch nicht meine Meinung, aber das wurde auch von einigen Fans gesagt, dass das jetzt so ein, so nach dem Motto, ja, wenn ihr nicht für die Ausgliederung seid, seid ihr dann auch quasi dagegen, dass die Frauenmannschaft bei uns ins NLZ kommt. Also nun ja, man wird sehen, was daraus wird. Es ist insofern interessant, hat unter anderem der Block 501 auch kritisiert, dass man mit so einer Idee zuerst an die Öffentlichkeit geht und das nicht, es gibt ja den Club-Fan-Dialog, wo man sowas ja auch schon mal hätte besprechen können, weil auch natürlich bei uns die aktive Fanszene hat ja vor ein paar Jahren so die Mitgliederversammlung entdeckt und den e.V. und dass man da viel gestalten kann. Ich würde schon sagen, dass man ohne die aktiven Fans auf gar keinen Fall die benötigte Mehrheit für eine Ausgliederung zustande bekommen könnte. Zudem, ich weiß nicht, ich glaube, es war letztes oder sogar vorletztes Jahr, auf einen Antrag aus der Fanszene heraus, die Hürde für eine Ausgliederung auf eine Dreiviertelmehrheit hochgesetzt wurde. Also zwei Drittel wäre ja schon hart, aber eine Dreiviertelmehrheit ohne die aktive Fanszene, das halte ich für utopisch.
Hm.
Naja, die sind halt ein bisschen vergrätzt, dass halt mit denen nicht vorher gesprochen wurde. Kann man sagen, ja, muss man das denn? Müssen vielleicht nicht, aber vielleicht wäre es cleverer gewesen, wenn man halt die Stimmen haben möchte.
Also man kann den Unmut auf jeden Fall verstehen, ja.
Genau, und im gleichen Interview, das wurde nämlich auch bei Holstein Kiel verändert, der Präsident wird das nächste Mal zum ersten Mal seit langer Zeit wieder direkt gewählt. Oder ich muss mal jetzt ganz hart überlegen, ob das schon mal so war. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass der Präsident wieder direkt gewählt wird. Und der jetzige Präsident hat das als ein Dilemma bezeichnet, weil es natürlich schwierig ist, einen kompetenten Menschen zu finden, der sich dafür zur Verfügung stellt, aber der gleichzeitig noch nicht weiß, ob er denn überhaupt gewählt wird. Aber auch da denke ich, dass wenn man vorher den Auswahlprozess gut gestaltet und alle Leute mitnimmt, sofern der jetzt nicht irgendwie wirklich Dreck am Stecken hat oder was, warum sollte der nicht von den Fans gewählt werden? Also, und dann finde ich es halt, oder ich finde es persönlich ungeschickt, das als Dilemma zu bezeichnen. Mag der jetzige Präsident Steffen Schneekloot ja sehen, ist ja auch sein Recht, aber auch da, wenn man irgendwo die Fans noch braucht, um die Pläne durchzubekommen, ist es ja auch irgendwo Demokratie, man muss ja nicht alles gut finden, aber wenn die Mehrheit sich dafür entschieden hat, dann muss man es ja zumindest erstmal irgendwo akzeptieren.
Mhm.
Weil der Präsident ja auch gleichzeitig der Repräsentant des Vereins und damit auch der Mitglieder ist. Und wenn man die Mitglieder haben sich dafür entschieden, dass es so sein soll, und dann zu sagen, ja, die Leute, die ich repräsentieren soll, die haben den Verein in ein Dilemma gestürzt. Wie gesagt, er hat ja jedes Recht dazu, das so zu sehen und das so zu sagen. Aber es führt, glaube ich, nicht dazu, dass das letzte Jahr seiner Amtszeit unbedingt ein ruhiges wird.
Okay, also auch an der Stelle neben dem Stadion noch eine weitere Baustelle, die da aufgemacht wurde vom Noch-Präsidenten. Da können wir auf jeden Fall während der Saison nochmal genauer reingucken oder reingehen, was sich da noch getan hat, wie groß der Unmut da ist und ob man inzwischen vielleicht ein bisschen zurückgerudert ist. Das war ja bei den Holstein Women damals auch so, dass irgendwie man dann gemerkt hat, okay, kommt ganz schön viel Gegenwind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Für heute Abend würde ich aber, wenn du nichts... Robert, könntest du jetzt noch in den letzten Worten mitverpacken, was du noch unterbringen möchtest? Ansonsten würde ich schon zur Abschlussfrage und Zugabe kommen.
Ich glaube, zum Thema Mannschaft und Vereinspolitik war der Exkurs schon lang genug.
Gut, dann lassen wir das für heute dabei bewenden und sind gespannt, welchen Song du uns heute Abend mitgebracht hast als Abschluss.
Ja, hatte sehr viele Ideen. Ich hatte unter anderem auch von Shaka One Sternzeichen Boss mir rausgesucht, dass mit dem Ego von Tim Walter, was ja auch was Gutes haben kann, weil er dadurch ja auch wirklich die Mannschaft bekommen hat, ausgesucht. Dann manchmal läuft von Sonderschule hatte ich mit dabei. Ja, manchmal läuft es und manchmal auch nicht. Aber jetzt ist es tatsächlich der Kieler Sänger Eric Cohen geworden mit dem Song Reeperbahn, auf dem ich übrigens im Background-Chor zu hören bin. Und wegen der schönen Zeile, Träume sterben glücklich am Millerntor. Die letzten Male war es ja meistens so, dass eher unsere Träume gestorben sind. Aber in der nächsten Saison hoffe ich doch sehr drauf, auch wenn ich ein großer Fan von Marcel Rapp bin, dass vielleicht die St. Pauli-Träume dann mal glücklich am Millerntor sterben.
Okay, kleine Kampfansage ganz zum Schluss hier.
Ich kann mich ja auf dem Fenster hängen, ich muss sie ja nicht umsetzen.
Wir schauen dann mal, wie viele Träume schon am zweiten Spieltag an der Baustelle an der Kieler Förde sterben. Das werden wir dann sehen. Matthias, für heute Abend würde ich sagen, danke erstmal für die Schilderung aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und ja, würde sagen, komm erstmal noch gut durch die restliche Sommerpause und wir schauen mal, was das gibt nächste Saison. Danke dir.
Alles klar. Tschüss.